Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich heute zum Gottesdienst. Ich möchte zum Anfang mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dürfen wir versammelt sein, um dich anzubeten, um dir Lieder zu singen, um aus deinem Wort zu hören. Bitte dich, stärk du uns. Leid du uns und sprich du zu uns. Amen.
Ich lese den Psalm 119, Vers 1 bis 12. Glücklich sind die Menschen, denen man nichts Böses nachsagen kann, die sich stets nach dem Gesetz des Herrn richten. Glücklich sind alle, die sich an seine Weisungen halten und von ganzem Herzen nach ihm fragen. Solche Menschen tun kein Unrecht, sie leben so, wie es Gott gefällt. Was du, Herr, angeordnet hast, das soll jeder genau beachten. Nichts soll mich davon abbringen können, deine Ordnungen treu zu befolgen. Deine Gebote verliere ich nicht aus den Augen, darum brauche ich mich nicht zu schämen, sondern kann dich mit aufrichtigem Herzen loben. Deine guten Gesetze lerne ich immer wieder besser kennen. Ich will mich an deine Ordnungen halten. Hilf mir dabei und lass mich nicht im Stich. Herr, wie kann ein junger Mensch leben, ohne sich dabei schuldig zu machen? Indem er sich nach deinem Wort richtet. Auch ich frage von ganzem Herzen nach dir. Lass mich doch nicht von dem Weg abkommen, den deine Gebote mir weisen. Tief präge ich mir dein Wort ein, damit ich nicht vor dir schuldig werde. Herr, dich will ich loben und preisen. Lehre mich, deine Ordnungen zu verstehen. Man soll ja so reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Wegen dem lese ich den zweiten Text aus dem Deppis in der Bibel, das Neue Testament auf Baseldeutsch. Ich hoffe, du verstehst es. Es steht in Matthäus 4, Vers 18 bis 25. Der Jesus spaziert im See Genezareth nach. Da sieht er zwei Brüder. Der Simon, wo sie Petrus zu einem sagen dienen, und der Andreas, sein Bruder. Die werfen gerade ein Netz in See. Sie sind nämlich Fischer. Er meint einfach zu ihnen, kommt mit mir, bei mir werden der Menschen Fischer. Die zwei verlöhnen sofort ihre Netze und sind mit dem mitgegangen. Wo er weitergeht, sieht er zwei andere Brüder, der Jakobus, im Zebedäus sein Junge, und sein Bruder, der Johannes. Die haben im Boot von ihrem Papa auch gerade Netze ausbessert. Auch ihnen hat er gerufen. Die zwei verlöhnen ohne Umstände das Boot und ihren Papa und sind auch mit dem mitgegangen. Jesus ist kreuz und quer in Galiläa umgezogen. Er hat in der Synagoge gelehrt und so die gute Nachricht vom Himmelreich verbreitet. Im Volk hat er auch Kranken und allerlei Presten geheilt. Bis nach Syrien haben Leute von ihm geschwätzt. Sie bringen ihm Menschen, die unter aller Gattung Kranken und Qualen gelitten haben, dazu Lahme und Totle und Menschen, die anderweitig aufgefallen sind. Und er hat alle geheilt. Überall, wo er war, hat es einen riesigen Menschenauflauf aus Galiläa und aus dem Gebiet der 10 Städte gegeben. Und aus Jerusalem und Judäa und von der anderen Seite vom Jordan sind sie bei Gott auch noch gekommen.
Das habe ich jetzt auch noch nie gehabt, dass mir der Predigtext auf Baseldeutsch vorgelesen wurde. Was ist ein Tottel? Ah, du weißt es auch nicht. Weiss es jemand? Hallo. Alles klar, gut. Vielleicht weiss das sonst jemand nicht. Ich habe die Frage noch. Der Predigtext setzt genau dort fort, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Unmittelbar vor dem Text, den wir vorhin in der Lesung gehört haben, ist Jesus in der Wüste gewesen und ist vom Satan versucht worden. Dort hat ja Jesus die Versuchung bestanden und hat Bestätigung gehabt, ja, ich bin der Sohn Gottes. Ja, ich bin der Messias, ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Und in diesem Predigabschnitt beschreibt der Matthäus nachher ganz kurz und knapp, was Jesus nachher hat angefangen zu machen. Er beschreibt hier die Art und Weise, wie Jesus vorgegangen ist. Und erst nachher, in den Kapitel 5 bis 7, widmet er sich dann am Inhalt von seinen Predigen. Dort steht nämlich die berühmte Bergpredigt, die so wie zusammenfasst, was Jesus in Galiläa, in den 10 Städten und in der Region auch geheissen hat, alles predigt hat. Doch nachdem Jesus in der Wüste am Satan widerstanden ist, macht er eher etwas Außergewöhnliches. Denn er geht, bestärkt dadurch, dass er der Messias ist und einen Auftrag hat, nach Galiläa zurück. Er verlässt dann auch sein Elternhaus in Nazareth und zieht in eine kleine Stadt mit Namen Kapernaum, die am See Genezareth liegt. Das klingt jetzt vielleicht nicht so außergewöhnlich. Aber man muss wissen, dass Galiläa so ziemlich das hinterletzte Hinterland von der ganzen Region war. Eigentlich könnte man doch erwarten, dass der Messias sich auf den Weg macht nach Jerusalem. Dort an, wo das politische und das geistliche Zentrum ist. Wo der Tempel steht. Dort, wo die geistige Elite daheim ist. Und natürlich der Regierungssitz. Na gut, wenn man den Pilatus als Regierung bezeichnen. Doch Galiläa ist so ziemlich das Gegenteil von Judäa. Es ist das zurückgebliebene Hinterland. Und das ist auch historisch bedingt. Ich weiss nicht, wie gut euer geistigen Auge die Karte von Israel vor sich hat. Irgendwann ist der Gaza-Streifen, dann kommt man rauf, Tel Aviv, und dann geht man oben über in die Hochebene von Galiläa und dann weiter nach Syrien. Und das ist die sogenannte Via Maris. Das ist die wichtigste Handelsroute der Römer, die dort Afrika mit Asien verbunden hat. Und die Handelsroute hat es schon immer gegeben. Und dort, wo es Handelsrouten hat, da kommt halt auch eine Gattung vorbei. Unter anderem auch ja so ziemlich jedes Heer, jedes militärische Gefüge, das jemals da durchgezogen ist, hat in Galiläa seine Spuren hinterlassen. Galiläa ist die Region von Israel, die am häufigsten zerstört, abgebrannt und wieder neu aufgebaut ist worden. Es ist die Region, die noch gerade 200 Jahre vorher furchtbare Kriege hat müssen erleben. Und auch in der späteren Zeit war Galiläa immer wieder der Ort von heftigen Kämpfen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass in dieser Region nicht wirklich etwas Bleibendes, etwas von Wert hat entwickelt. Das war in Jerusalem, wo immer fest auf den Bergen gestanden ist. Denn dort, wo es Strassen hat, dort reisen die Leute. Und so hat es in Galiläa einfach allergattige Leute gegeben. Die Region war mehrsprachig. So etwa wie Biel in unserem Land. Man hat Aramäisch geredet, das ist der Dialekt. Und man hat Griechisch geredet, das ist die Weltsprache. Und alle frommen Juden, die haben auch noch Hebräisch können. Also man kann davon ausgehen, dass der durchschnittliche Galiläer mindestens dreisprachig war. Also so ungebildet sind die Hinterwäldler gar nicht gewesen. Es war aber eine gemischte Bevölkerung gewesen. Das heisst, Griechen, Leute aus Kleinasien, Leute aus dem Osten haben sich dort niedergelassen und sie haben sich vermischt, auch mit der jüdischen Bevölkerung. Und das hat dazu geführt, dass die Judäer, die ja hier oben in ihrem Hochland gelebt haben, verächtlich über Galiläa geredet haben. Sagt, ja, dort der vermischte Haufen, das sind eh nicht richtige Juden. Das ist Hinterland. Und es gibt sogar innerhalb von der Bibel sehr abschätzige Bemerkungen. Zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 1. Da geht jemand zu jemand anderem und sagt, wir haben Jesus entdeckt, der Messias ist von Nazareth. Und dann sagt der, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das symbolisiert, wie die Leute über die Region gedacht haben. Und auch die Gelehrten von Jerusalem haben behauptet im Johannes 7, kein Prophet kommt aus Galiläa. Also irgendetwas Heiliges kommt sicher nicht aus diesem Sumpf. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade wegen dem, ist aber Jesus nach Galiläa zurückgekehrt. Und der Matthäus hat gewusst, dass das komisch ist und hat darum eine Begründung gegeben. Und zwar ein Zitat aus dem Jesaja. Dort heisst es nämlich: Aber die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Früher hat Gott Schande gebracht über das Gebiet der Stämme Sebulon und Naphtali. In Zukunft aber bringt er gerade diese Gegend, die Westseite des See Genezareth, zu Ehren. Ebenso das Ostjordanland und das nördliche Galiläa, wo andere Völker wohnen. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind. Das Galiläa hat also die Verheißung gehabt, dass aus ihm raus das Licht wird kommen, das Hoffnung bringt. Und es war eben Gottes Plan, dass der Messias nicht in Glanz und Gloria daherkommt, sondern eher in Schimpf und Schande, dass er bei den Notleidenden und den Verachtenden lebt. Und genau für die Menschen wird jetzt Jesus zum Licht, wo ihre Finsternis zurückdrängt. Und um Finsternis kann man eigentlich so die ganze Geschichte verstehen, wo die Region Galiläa mit sich herumträgt. Und zu diesen Galiläer predigt Jesus: Kehrt um, denn die Gottesherrschaft ist nahe herbeigekommen. Da könnte etwas läuten. Das sind nämlich genau die gleichen Worte, die Johannes der Täufer predigt hat. Der Johannes der Täufer, der kurz vorher ist auftreten und in der Wüste die Menschen zur Umkehr aufgerufen hat, der hat genau das Gleiche gesagt. Also auch Jesus ruft die Leute dazu auf, Umkehr zu tun, einen Neuanfang oder eine Neuausrichtung auf Gott zu machen. Und während er in dieser Region umwandert und predigt, geht er ganz gezielt an See Genezareth. Die Übersetzung von ihr heisst, er spaziert am See entlang. Kritik an der Übersetzung. Das Wort, das dort steht, meint eher, er ist aufsuchend an See Genezareth gegangen. Er ist etwas suchen. Er hat ein ganz konkretes Ziel gehabt. Er ist nicht einfach chillig rumgelaufen und gefunden, oh, die zwei sehen noch cool aus. Nein. Er hat die zwei, respektive die vier Männer, gesucht. Denn er hat sie bereits gekannt. Wir wissen nämlich aus dem Johannesevangelium, dass Jesus am Jordan war, wo er getauft wurde. Und dort hat ja bereits der Johannes der Täufer gesagt: Siehe, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Und mindestens vier Männer aus Galiläa waren dort und haben das gehört. Und als Jesus verschwunden ist und 40 Tage nicht auffindbar war, sind die vier wieder zurück nach Galiläa fischen. Also die vier Männer, die Jesus ruft, die haben ihn schon gekannt. Die haben schon eine Begegnung gehabt mit ihm. Und es sind jeweils zwei Brüderpaar. Äußerst knapp beschreibt der Matthäus die Begegnung zwischen Jesus und ihnen. Die ersten zwei sind Simon, den wir alle als Petrus kennen, und der Andreas. Die waren dabei, ihre Wurfnetze ins Wasser zu schiessen. Das heisst, sie waren nicht auf dem Boot, sondern haben vom Land aus, im seichten Wasser stehend, Netze rausgeschossen und wieder ans Land gezogen. Viele Theologen haben jetzt aber behauptet, dass sie einfach mausarme Fischer waren, die nie genau gewusst haben, ob sie den nächsten Tag überleben. Und dann ist ja klar, wenn Jesus sagt, ja komm mit, ja, das ist vielleicht ein kleinerer Übel. Dem ist nicht so. Der See Genezareth war sehr fischreich. Und als Fischer hast du ganz gut können leben dort. Der Simon hat nämlich sogar ein Haus in der Stadt Kapernaum. Und er war auch geheiratet. Er war nicht reich, aber er hat gut gelebt und sicher nicht am Hunger durchgeknackt. Und während die zwei dort am Fischen sind, kommt da Jesus. Sie sehen ihn und denken sich, ah, den kennen wir doch. Und dann sagt Jesus zu ihnen: Folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Menschenfischer. Das ist also ein Unwort. Das ist noch lustig, dass der KI-Mods geht, wo man das muss Bild malen davon. Es wird auch irgendwie eine Angelrute sein und einer, der in der Menschenmenge fischt. Was meint Jesus? Es ist sehr wahrscheinlich wieder ein Bezug zum Alten Testament. Und zwar zum Jeremia, Kapitel 16. Dort geht es darum, dass Gott sein Volk aus Israel vertreibt. Und im Kapitel 16 geht es nachher darum, dass es wieder wird zurückholen. Und hört mal, was er dort sagt. Gott sagt, denn ich will sie zurückbringen in ihr Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Siehe, ich will viele Fischer aussenden, spricht der Herr, die sollen sie fischen. Also es gibt das Bild vom Menschenfischer im Alten Testament. Und zwar kommt es in dem Kontext vor, wo Gott sein Volk wieder sammelt. Der zweite Teil von Prophetie gefällt mir ein bisschen besser. Da geht es nämlich um Jäger. Gott schickt Fischer und Jäger, die sein Volk wieder zurückschicken. Aber das ist ein anderes Thema. Die zwei Fischer, die hören das. Und ich kann davon ausgehen, dass sie Jeremia 16 gekannt haben. Und dann klingelt es. Menschenfischer sollen wir werden. Aha, Gott sammelt sein heiliges Volk. Und wir dürfen dabei sein. Und da ist es sofort klar. Menschen fischen. Gottes heiliges Volk versammeln. Das ist viel wichtiger, als so Egli aus dem See rausziehen. Und sie lassen ihre Netze liegen. Ob sie es jetzt noch rausgezogen haben und es aufgelegt haben, oder ob sie einfach die Schnur reingeschossen haben, das ist egal. Sie lassen ihre Netze noch sein und gehen sofort mit dem Jesus mit. Und wenn ein Fischer seine Netze zurücklässt, dann lässt er seinen Beruf zurück. Wenn er seinen Beruf zurücklässt, dann lässt er sein Einkommen zurück. Sie gehen mit dem Jesus mit. Das heisst, sie verlassen ihren Wohnort. Und sie verlassen ihre bisherigen Familienverhältnisse. Und der Petrus hat immerhin eine Frau daheim gehabt. Das alles verlassen sie, ohne zu zögern, um dieser Mission zu folgen, die Jesus für sie hat. Zu dritt gehen sie dann weiter. Und kommen zu einem Boot, das am Ufer liegt. Wiederum sind zwei Brüder drin. Jakobus und Johannes. Sie werden gerufen. Wir wissen nicht, in welchen Wort. Ihre Reaktion ist genau gleich. Nicht so, sie am Flicken sind, bleiben im Boot. Am Papa sagen sie Ciao. Und sie gehen. Auch sie verlassen alles, um mit Jesus mitzugehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie am Anfang voller Euphorie waren. Der Matthäus beschreibt den Anfang von Jesu Wirken als ein glamouröses Spektakel. Jesus bestätigt seinen Anspruch, den Messias zu sein, durch viele Wunder und Heilige. Sabbat für Sabbat predigt er in der Synagoge und alle staunen über ihn, wie gut das er ist. Menschenmengen folgen ihm. Von überall her laufen die Leute an. Ja, da fühlst du dich gut als Jünger von diesem Jesus. Es wird nicht so einfach bleiben für sie. Sehr viel Schweres wird auf die Männer zukommen. Und sie werden sich wohl noch manchmal gewünscht haben in ihrem späteren Leben, dass sie doch bei diesen blöden Netzen wären geblieben. Denn die vier Männer, die haben viel erlebt. Und ich greife ein bisschen vor in der Geschichte, wenn ich sage, was die Männer erlebt haben. Was sie gemacht haben. Und alles, was ihr jetzt gehört, ist nur darum passiert, weil sie die Netze verloren haben. Wenn sie beim Fischen wären geblieben, würde sich niemand heute an sie erinnern. Der bekannteste von diesen vier ist der Simon. Wir kennen ihn als Petrus. Auf den meisten Darstellungen hat er einen Schlüssel in der Hand. Er war dreisprachig, hat ein Haus besessen in Kapernaum, war mit Johannes dem Täufer unterwegs. Und er hat innerhalb von diesen 12 Jüngern eine dominante Rolle eingenommen, sage ich jetzt mal. Er war der Sprecher von diesen 12. Vielleicht war er einfach der am wenigsten lang studiert hat, bevor er etwas gesagt hat. Doch er war der nach Ostern und Himmelfahrt Gemeindeleitung in Jerusalem übernommen hat. Er hat die erste Kirche geleitet. Er war der, der die ersten Heiden missioniert hat. Doch er war unglaublich impulsiv. Und die Bibel verschwiegt nicht, dass er ein Sünder geblieben ist. Dreimal hat er Jesus verleugnet in der Geschichte der Passion. Missionarisch war er unterwegs im heutigen Syrien, wahrscheinlich in Kleinasien, Türkei, und er ist bis nach Rom gekommen. Die berühmte Kirche in Rom ist von Petrus gegründet worden. Und man ist sich ziemlich sicher, dass er unter dem Kaiser Nero, wie hat jetzt das Wort geheißen vorher? Dottel. Ja, das war ein bisschen ein Dottel, Nero, genau. Dass er unter dem Nero hingerichtet worden ist und die Tradition sagt, dass man das Kreuz auf den Kopf gedreht hat, auf Wunsch von Petrus, weil er nicht gleich wollte sterben wie Jesus. Im Neuen Testament hat er zwei Briefe hinterlassen und das ganze Markus-Evangelium kommt aus dem Mund von Petrus. Markus hat es aufgeschrieben, der Petrus hat den Stoff geliefert. Dass der Simon Petrus das Wetter kontrolliere und die Himmelstür bewache, ist übrigens unbiblischer Humbug. Der Andreas, sein Bruder, ist weniger bekannt worden. Doch er war eigentlich der, der Simon erst zu Jesus gebracht hat. Das lesen wir beim Johannes. Auch er war ein Fischer und ein Teil der Täuferbewegung. Und ziemlich sicher war sein Griechisch besser als das von Petrus. Nach der Himmelfahrt von Jesus ist der Andreas missionarisch tätig in der heutigen Türkei, in Rumänien, Bulgarien, im Kaukasus und im südlichen Teil des heutigen Russland. Er gilt bis heute als Schutzpatron von Russland. Vermutlich ist er in Griechenland gekreuzigt worden und darum haben die Griechen auch noch Gott als Schutzpatron beansprucht. Die anderen zwei Brüder sind noch weniger bekannt. Der Jakobus hat sogar sehr ein kurzes Leben gehabt. Der Jakobus und der Johannes, denen hat Jesus einen Spitznamen gegeben. Und zwar die Donnersöhne. Wahrscheinlich, weil es hin und wieder ein Donnerwetter gebraucht hat, um sie auf Linie zu halten. Oder weil sie unglaublich temperamentvoll waren. Irgendwie hat es einen Grund für diesen Spitznamen. Auch der Jakobus war einer von diesen 12 gewesen. Und war einer der Leiter. Und der Jakobus ist wohl einer der ersten Märtyrer geworden im Christentum. 44 nach Christus, also etwas mehr als 10 Jahre nach Ostern, ist der Jakobus in Jerusalem hingerichtet worden. Und zwar vom König Herodes Agrippa. Das ist der Enkel von dem Herodes, den ihr aus der Weihnachtsgeschichte kennt. Der Johannes, sein Bruder, hingegen, der ist steinalt geworden. Der Johannes war wahrscheinlich der jüngste von diesen 12 Jüngern und hat darum auch über Ostern raus am längsten gelebt. Er ist aus einer traditionell jüdischen Familie gekommen, auch dreisprachig gewesen. Und er begegnet uns in der Bibel als der Jünger, den Jesus lieb hat. So nennt er sich selber im Johannesevangelium. Der Johannes war Augenzeuge von der Kreuzigung. Und das ist eine Ausnahme. Weil die 12 Jünger, die sind alle geflohen, wo Jesus verhaftet wurde. Der Petrus ist noch verleugnet und ist nachher auch verschwunden. Der Johannes ist dort geblieben. Und so ist der Johannes ein Augenzeuge von Kreuzigung, Begräbnis und Auferstehung. Und so damit im Fachjargon der zuverlässigste Zeuge von Ostern. Er hat nach der Himmelfahrt von Jesus in Jerusalem gewirkt. Er hat 3 Briefe geschrieben für das Neue Testament, das Johannesevangelium und später dann noch die Offenbarung. Ungefähr 66 nach Christus ist er nach Ephesus geflohen, in der heutigen Türkei, und hat dort noch über 30 Jahre gewirkt und geleitet. Der Johannes hat einen Haufen Leute um sich geschart und hat sie unterrichtet und gelehrt. Und hat so einen enormen Einfluss gehabt auf das frühe Christentum. Er ist so mächtig geworden, dass er verbannt wurde von den politischen Führern. Auf einer kleinen Insel namens Patmos. Und in der Stille dieser Insel ist ihm Gott begegnet. Und dort hat er die Offenbarung empfangen. Das einzige prophetische Buch, das wir im Neuen Testament haben, stammt von dem Johannes. Er ist der einzige von den 12 Jüngern, der an Altersschwäche hat dürfen sterben. Wenn man das noch ein bisschen anschaut, was die vier gemacht haben. Vom einfachen Fischer in einer unbedeutenden Provinz im Hinterland bis nach Rom, bis nach Russland, bis in die Türkei sind sie gekommen. Einen enormen Einfluss haben sie gehabt. Bis heute sind ihre Namen bekannt und ihre Lehren und ihre Schriften werden bis heute gelesen. Das alles wäre nicht passiert, wenn sie das folgt mir nach ignoriert hätten. Sie haben sich gesagt, wir folgen dir nach. Und das hat Jesus daraus machen. Die Art und Weise von der Nachfolge von diesen vier fasziniert und fordert raus. Die Jünger haben erlebt, was es heisst, alles aufzugeben. Und in Markus 10, dort fragt Petrus mal so ganz direkt, du Jesus, was haben wir eigentlich davon? Was haben wir eigentlich davon, dass wir alles aufgeben und die ins Mittelpunkt von unserem Leben stellen? Und Jesus antwortete, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz. All dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgung, gehören. Und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Also Jesus sagt seinen Jüngern, ihr gebt viel auf, aber ihr bekommt es zurück. Hier in dieser Welt und in Ewigkeit. Es lohnt sich also, etwas aufzugeben, um ernsthaft mit Jesus unterwegs zu sein. Ganz gezielt Sachen von dieser Welt zurückstecken und den Auftrag, den Gott einem gibt, ins Zentrum zu stellen. Wenn man das so liest und vor Augen führt, was es bedeutet hat, dann ist das sehr weit weg von unserer Lebenswelt. Ich denke, für uns Schweizer ist es aktuell sehr schwierig, das nachzuvollziehen. Denn wir könnten gar nicht so extrem Jesus nachfolgen, wie es die Jünger gemacht haben. Als Schweizer kannst du nämlich gar nicht alles aufgeben und alles zurücklassen. Selbst wenn du hier alles verkaufst und alles Geld den Armen gibst und irgendwo in die Welt gehst, du behaltest deinen Schweizer Pass. Du kannst jederzeit wieder zurückkommen. Und wenn du krank wirst, kannst du jederzeit in die Schweiz zurückkommen und hier teure, aber gute Medizin in Anspruch nehmen. Und darum denke ich, dass wir Schweizer aktuell, vielleicht geht es uns in 50 Jahren auch schlecht, wer weiß, eher Mühe haben, das nachher zu vollziehen. Doch in anderen Ländern ist Jesus nachfolgen noch ziemlich genau so wie für die Jünger. Und ich habe einen schönen Bericht gefunden auf der Webseite von Hilfe für Menschen und Kirchen. Es ist eine Geschichte von einer Frau aus Pakistan. Sie beschreibt, was es sie gekostet hat, Jesus nachzufolgen. Und ich lese euch den Bericht vor. Ich kam in einer sehr wohlhabenden Familie zur Welt. Sobald ich genug alt war, um die Moschee zu besuchen, trug mein Großvater auf seinen Armen mich dorthin. Er war Dorfälteste. Wenn wichtige Angelegenheiten besprochen wurden, konnte ich oft meinem Großvater und anderen älteren Männern zuhören. Ich denke, Gott benutzte diese Zeiten, um mir Weisheit zu schenken. Als ich in die 7. Klasse ging, wurde ein christliches Mädchen in unsere Schule aufgenommen. Zuerst ärgerte ich mich und beschwerte mich bei den Lehrern über sie. Aber als mein Großvater krank wurde und später starb, zerbrach meine Welt. Ich begann mich mit dem christlichen Mädchen zu unterhalten und bat sie um eine Bibel. Ich fing an, einzelne Abschnitte in der Bibel zu lesen. Einige Zeit später nahm ich an einem Cricketspiel teil. Plötzlich spürte ich starke Schmerzen in der Brust und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte stellten ein Problem mit einer Herzklappe fest und konnten mir keine Lösung anbieten. Auch der Besuch einer Spezialklinik brachte keine Besserung. Als ich wieder nach Hause kam, verschlechterte sich mein Zustand weiter. Ich war oft nur noch halb bei Bewusstsein. Da kamen mir verschiedene Bibelstellen wieder in den Sinn. Ich sagte zu Jesus, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist und du tatsächlich heilen kannst, dann mache mich gesund. Dann werde ich an dich glauben. Mein Vater saß an meinem Bett und hörte meine Worte. Ich wurde auf wundersame Weise geheilt. Von dem Moment an glaubte ich an Jesus. Mein Vater wusste, dass ich mein Leben Jesus übergeben hatte, aber er behielt es für sich. Als meine Mutter und mein Bruder davon erfuhren, wollten sie mich zur Rückkehr zum Islam zwingen. So fesselten sie mich zum Beispiel an einen Stuhl und alle, die an mir vorbeikamen, schlugen mich. Sie suchten immer neue Wege, um mir Schmerzen zuzufügen und mich zur Umkehr zu bewegen. Aber in all diesen schweren Zeiten spürte ich Gottes Gegenwart, genauso wie in dem Moment, als er mein Herz geheilt hatte. Sie versuchten sogar, mich zu erschießen, aber es misslang ihnen. Schlussendlich arrangierten sie eine Zwangsheirat mit einem meiner Cousins. Da ergriff ich die Flucht. Es gelang mir, das Haus eines Pastors zu erreichen. Dieser beschaffte mir einen Zufluchtsort und dann die Möglichkeit, eine Bibelschule zu besuchen. Als ich kurz vor dem Abschluss der Bibelschule stand, besprach ich meine weiteren Möglichkeiten mit dem Direktor und seiner Frau. Gott führte mich in ein Dorf, wo ich zuerst gar nicht bleiben wollte. Alles sah trüb und schmutzig aus, aber ich spürte einen tiefen Frieden. Sobald ich wieder in die Stadt zurückgekehrt war, verlor ich diesen Frieden. Also ging ich wieder in das Dorf zurück. Ich nahm an den Gottesdiensten teil und erzählte biblische Geschichten oder Bibelverse, die mir Gott aufs Herz legte. So begann mein Einsatz für Gott. Ich denke oft an meine Familie und mein Volk. Sie leben in Dunkelheit, weit weg vom Evangelium. Mein Herzenswunsch ist, anderen Menschen Zugang zum Evangelium zu schenken. Wenn man das so hört, dann ist die Lebensgeschichte gar nicht so weit weg von Simon Petrus und von Andreas. Das Schicksal von dieser Frau ist sehr ähnlich. Auch sie verliert alles. Ihre Heimat, ihre eigene Familie verstoßt sie. Und sie wird an einen Ort gebracht von Gott, in ein Dorf, wo sie da fliegt. Sie erlebt, wie Gott seine Zusagen haltet. An diesem neuen Ort findet sie neue Familien, neue Häuser, eine neue Heimat. Ich finde solche Berichte wunderbar und gleichzeitig sehr herausfordernd. Denn so weit weg ist die Welt von dieser Frau von unserer Welt. Am Rand von einer christlichen Konferenz ist es einmal zu einem Gespräch zwischen einer Christin aus einem Land, wo Verfolgung herrscht, und einer Christin aus Westeuropa. Und die verfolgte Christin hat zu der Europäerin gesagt, wir sind verfolgt, ihr seid versucht. Ihr steht in der Versuchung, euch auf euren Reichtum und auf eure Sicherheit zu verlassen und Gott darüber zu vergessen. Wir haben beides nicht. Dafür sind wir verfolgt. Aber niemals möchte ich mit dir tauschen. Starke Worte von einer Frau, die Verfolgung kennt. Wir sind nicht verfolgt, aber wir sind versucht. Ich finde, das ist eine tolle Analyse von unserem Leben. Es gibt so vieles, was uns Sicherheit geben will. So vieles, was uns ablenken von Gott. So vieles, was unsere Zeit und unsere Lebenskraft beansprucht. Ich möchte uns alle ermutigen, auch hier, Jesus nachzufolgen und ganze Sachen zu machen mit ihm. Wir können auch nicht erwarten, dass wir so krasse Erlebnisse haben, wie die Jünger oder die Frau, die wir vorhin davon gehört haben. Doch auch wir können so leben, wie es der Stefan vorgelesen hat aus dem Psalm 119. Wohl denen, die da wandern. Wohl denen, die sich nach Gottes Gebot ausrichten. Wohl denen, die nach seinem Willen fragen. Wohl denen, die ihn ehrlich und aufrichtig suchen. Das können wir sein. Auch hier mitten in der Versuchung. Und wir können uns das Leben nach Gott ausrichten. Wir können uns in unserem Umgang mit Geld von Gottes Wort leiten. Wir können immer wieder hörend sein auf Gott. Hörend auf das, was er uns sagen will. Die Frau hat in dem einen Dorf einen tiefen Frieden verspürt. Und gewusst, das ist die Aufgabe, die Gott für mich hat. Und ich bin überzeugt, Gott hat für jeden von uns eine Aufgabe. Ein Ort, wo wir Licht sein sollen. Such den Ort. Such den Ort vom Frieden. Und bleib treu dort. Und ich denke, wir sollen dankbar sein. Dankbar, dass wir hier leben dürfen, wo es gut ist. Dankbar, dass wir Sicherheit haben dürfen. Und wir sollen uns überlegen, wie wir denen Geschwister die beistehen können, die es eben nicht so haben. Amen.